Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Eckern im Studio einen schönen guten Abend. Über Jahre konnten sie wieder und immer wieder Kinder und Jugendliche quälen, demütigen, vergewaltigen. Die beiden Hauptbeschuldigten im sogenannten Lüchte-Prozess. Der Name stammt vom Tatort, denn auf einem Campingplatz im lippischen Lüchte haben die beiden Männer ihre Taten vollbracht. Über 40 Opfer sind bekannt, von denen über ein Dutzend vor der schweren Aufgabe stand, die ihnen zugefügten Taten vor Gericht zu schildern. Die jüngsten waren damals 4 und 5 Jahre alt. Das Landgericht Detmold verurteilte die beiden Männer zu 13 bzw. 12 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Zumindest einer der Verurteilten akzeptiert nach Angaben seines Anwalts das Urteil und geht nicht in Revision. Das juristische Verfahren könnte somit beendet sein, doch viele Fragen bleiben. Wie kann es sein, dass Täter jahrelang nicht gestoppt werden? Wie können Kinder und Jugendliche besser geschützt werden? Und wie ist es zu erklären, dass Behörden und Polizei in solchen Fällen auch noch schlampen? Thema gleich hier im Deutschlandfunk im Gespräch mit Julia von Weiler von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger. Außerdem geht es um den aktuellen Stand beim Brexit und die neue italienische Regierung ist vereidigt. Zunächst also zum Lüchte-Prozess. Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass sich der 56-jährige Andreas V., der auf einem Campingplatz lebte, und der 34-jährige Mitangeklagte Mario S. sich in rund 400 Fällen des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben und ging beim Urteil an das obere Ende des Möglichen. Tim Belke.
Monströs und abscheulich, diese Begriffe würden nicht ausreichen, um die Taten von Andreas V. und Mario S. zu beschreiben, sagte die Vorsitzende Richterin Anke Grudder. Im Mittelpunkt ihrer Urteilsbegründung standen die mindestens 32 Kinder, an denen sich die Täter über Jahre vergangen haben. Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertreter zeigten sich nach dem Prozess mit dem Urteil zufrieden. Ebenso Johannes Salmen, Pflichtverteidiger von Andreas V.
Ich finde, bei aller Emotionalität, die dieses Verfahren mit sich gebracht hat, die Urteilsgründe waren objektiv, sie waren ausgeglichen und nachvollziehbar.
Auch gegen die Sicherungsverwahrung haben weder er noch der Verteidiger von Mario S. Einwände. Durch die Sicherungsverwahrung werden die Täter vermutlich nie wieder auf freien Fuß kommen. Für NRW-Innenminister Herbert Reul der entscheidende Punkt.
Täter, die über Jahre Kinder das Schrecklichste zugefügt haben, was man sich vorstellen kann, dürfen nach der Haftstrafe, wenn sie vorbei ist, nicht wieder auf freien Fuß. Das sind wir dem Schutz unserer Kinder nach so langen Haftstrafen dann auch schuldig.
Für Steffen Hörning, Anwalt von zwei Opferfamilien, ist es nun wichtig, nach vorne zu schauen, weil aufarbeitende Therapien während des Prozesses nur eingeschränkt möglich waren. Diese hätten mögliche Aussagen verfälschen können.
Das Wesentliche wird jetzt sein, dass jetzt eine normale Therapie, so wie sie sein soll, endlich beginnen kann. Das, was im Vorfeld dieses Prozesses stattgefunden hat, diente lediglich der Stabilisierung, aber die Taten selbst sind nicht bearbeitet worden. Und damit kann es jetzt endlich losgehen und das halte ich für das Wesentliche.
Ähnlich äußerte sich auch der Bürgermeister von Lüchte, Heinz Reker. Er hofft zudem, dass in seiner kleinen Gemeinde nun endlich wieder etwas Ruhe einkehrt. Das heutige Urteil ist ein Schlussstrich, was die Missbrauchstaten auf dem Campingplatz in Lüchte im Kreis Lippe angeht. Doch viele Fragen sind noch offen, das hatte auch die Vorsitzende Richterin deutlich gemacht. Am drängendsten die Frage, wie konnte der Missbrauch so lange unentdeckt bleiben, obwohl es mehrere Hinweise an Polizei und Jugendämter gab. In dem Zusammenhang laufen weiterhin Ermittlungsverfahren gegen zwei Polizisten, 8 Mitarbeiter von Jugendämtern sowie 4 Angestellte von sozialen Organisationen, bestätigt Oberstaatsanwalt Ralf Vetter.
Da wird überprüft, inwieweit die Hinweise, die an die Jugendämter und an die Polizei gelangt sind, wie diese abgearbeitet worden sind und insbesondere, ob da möglicherweise strafrechtlich relevantes Fehlverhalten passiert ist. Da sind die Ermittlungen voll im Gange und da hoffen wir in den nächsten Monaten auch, die Verfahren abschließen zu können.
In Zukunft dürften sich solche Fehler, wie sie offenbar im Missbrauchsfall Lüchte gemacht wurden, nicht wiederholen, war etwa vom Kinderschutzbund NRW zu hören. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sprach sich dafür aus, Strukturen so zu organisieren, dass Missbrauch früher erkannt werde und appellierte an die Gesellschaft, wachsamer zu sein.
Der Bericht war das von Tim Belke und am Telefon begrüße ich jetzt Julia von Weiler von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger. Guten Abend, Frau von Weiler.
Guten Abend, Herr Heckmann.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von dem Urteil hörten?
Ich fand das ein gutes und wichtiges Signal in die Gesellschaft, aber vor allen Dingen für die betroffenen Kinder. Denn dieses Urteil gibt ihnen Recht. Es sagt ihnen, diese Männer haben ein Verbrechen an euch begangen, für das sie jetzt zu Recht bestraft werden und auch hart bestraft werden. Und es gibt diesen Kindern jetzt die Möglichkeit, mit diesem Teil abzuschließen und sich ihrer weiteren Heilwerdung zu widmen.
Kann man damit abschließen?
Ja, natürlich in gewisser Weise schon. Das bedeutet, es ist nicht mehr so virulent, es tut nicht mehr so doll weh, es verblasst so ein bisschen. Aber wir müssen uns ganz klar machen, dieser Missbrauch wird für immer Bestandteil der Lebensgeschichte dieser Mädchen und Jungen sein. Und worüber noch gar nicht so richtig viel gesprochen wurde, ist die Tatsache, dass ja auch Missbrauchsdarstellungen, also Aufnahmen von dem Missbrauch entstanden sind, die verbreitet wurden. Und das ist etwas, das die Kinder nochmal zusätzlich belasten wird. Insofern ist es so wahnsinnig wichtig, dass sie jetzt eine gute und vor allen Dingen nachhaltige, ausreichende therapeutische Begleitung bekommen.
Sie sagten gerade, der Missbrauch wird immer eine Rolle spielen im Leben dieser Menschen. Was bedeutet das genau?
Naja, also ein Missbrauch verändert das Leben unwiederbringlich. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Nichts wird mehr so, wie es hätte werden können. Und es bleibt Teil meiner Biografie. Also egal, was ich tue, selbst wenn ich quasi heile werde, wenn der Schmerz vergeht, bleiben immer diese Narben zurück, ob man die nun sehen kann oder nicht. Also mit diesen Narben werde ich leben müssen und manchmal schmerzen die ein bisschen mehr und manchmal muss ich ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber wir müssen auch wissen und hoffen, dass betroffene Mädchen und Jungen natürlich ein erfülltes und auch glückliches Leben führen können und dennoch sich mit dieser Geschichte immer wieder werden auseinandersetzen.
Ist es möglich, ein normales Leben zu führen?
Na klar, also was ehrlicherweise, Herr Eckmann, was ist schon normal? Was für ein Leben ist schon normal? Und ich glaube, wir müssen wirklich wahnsinnig aufpassen, diese betroffenen Mädchen und Jungen nicht so irre zu stigmatisieren und zu sagen, oh mein Gott, jetzt wird alles für immer schrecklich bleiben und du wirst dich für immer ganz doll anstrengen müssen, dass es dir gut geht. Diesen Kindern ist wahnsinnig großer Schmerz zugefügt worden und sie sind wirklich massiv verletzt worden. Und dennoch kann dieser Schmerz vergehen und kann auch heilen und die Verletzung kann eben zu einer Narbe werden, mit der ich sehr wohl ein gutes Leben führen kann, wenngleich mein Leben auch nie das sein wird, was es vielleicht hätte sein können ohne diesen Missbrauch.
Kennen Sie solche Fälle, die so positiv verlaufen sind?
Absolut, absolut. Es gibt ja zum Beispiel viele Betroffene, die sich heute auch mutig und couragiert öffentlich äußern. Erwachsene Männer und Frauen, die ein erfülltes und auch erfüllendes Leben führen, die viel zu sagen haben. Und ich finde, wir müssen wirklich sehr aufpassen, Herr Heckmann, dass wir diese Mädchen und Jungen und Männer und Frauen nicht immer nur auf diesen Missbrauch reduzieren. Der Missbrauch ist ein Bestandteil, natürlich ein wesentlicher und auch durchaus bestimmender Bestandteil dieses Lebens, aber nur ein Bestandteil. Das Leben besteht noch aus ganz vielen anderen Momenten und wichtigen Zügen sozusagen. Und wir dürfen diese Kinder nicht jetzt im Nachgang auch aus lauter Falschverständlichkeit einzig und allein auf die Missbrauchstat reduzieren.
Das ist nachvollziehbar. Frau von Weiler, wie ist es denn aus Ihrer Sicht zu erklären, um mal auf die Täterseite zu schauen und auf die Strukturen und auf die Strukturschwächen, die ja da auch offenbar wurden, dass diese beiden Verurteilten jahrelang nicht gestoppt wurden? Im Gegenteil, es wurde ihnen ein Mädchen ja sogar als Pflegekind sozusagen regelrecht zugeführt. Ist das überhaupt zu erklären?
Ehrlicherweise, als ich das las und hörte und dann auch die Lebensbedingungen sah, natürlich nur aus der Presse, in die dieses Kind gegeben wurde, war ich gewisslich sprachlos und auch ein bisschen ratlos. Es hieß dann, es sei auf Wunsch der Mutter geschehen, der minderjährigen Mutter, die sich gewünscht habe, das Kind solle zu diesem Mann gehen. Und da muss ich sagen, liebes Jugendamt, wenn eine Mutter schon den großartigen Schritt geht, zu sagen, ich kann mich nicht gut um mein Kind kümmern, dann muss ich als Jugendamt auch die volle Verantwortung übernehmen und das Kind unter Umständen irgendwo unterbringen, wo sich die Mutter das nicht gewünscht hat. Ich glaube, dass das Jugendamt in diesem Fall, um es freundlich auszudrücken, eine sehr schwierige Entscheidung getroffen hat und dann, als die ersten Meldungen eingingen, nicht die Courage hatte, wirklich hinzuschauen und zu sehen, ups, wir haben dann doofen, richtig großen Fehler gemacht, den müssen wir jetzt beheben, sondern im Gegenteil, das wurde dann irgendwie weiterhin unter den Teppich gekehrt und das hatten dann ganz viele Mädchen und Jungen zu bezahlen mit den Taten, die an ihnen begangen wurden.
Und viele andere Beteiligte haben ebenfalls die Augen zugemacht.
Absolut. Das Problem ist, Herr Heckmann, dass wir alle uns nicht vorstellen wollen, dass wir Täter oder Täterinnen kennen. Wir finden, es sind andere Nachbarn, nicht in unserer Nachbarschaft, nicht in unserer Schule, nicht in unserem Kindergarten, nirgendwo, wo wir sind, sind Täter, nicht in unserer Familie, nicht in unserem Freundeskreis. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sexuelle Gewalt findet jeden Tag statt an Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, pro Jahr sind in Deutschland 1 Million Kinder betroffen. Das heißt, pro Klasse mindestens 2. Das bedeutet, wir alle kennen betroffene Kinder und wir alle kennen die Täter und Täterinnen. Und wir müssen endlich lernen, diese Lebensrealität anzuerkennen und selbstverständlicher und alltäglicher darüber zu sprechen und vor allen Dingen dann Kindern wirklich zuzuhören, wenn sie sich an uns wenden. Und das bedeutet im Umkehrschluss politisch gesprochen, wir müssen Jugendämtern adäquat ausstatten. Das bedeutet genügend und vor allen Dingen gut ausgebildetes Personal, das in der Lage ist, mit so einer Meldung und so einem Verdacht wirklich gut umzugehen.
Frau von Weiler, der Fall wurde ja zusätzlich überschattet von erheblichen Ermittlungspannen im Nachgang. Wir erinnern uns alle. Innenminister Reul, der hat sich ja wieder und wieder fassungslos gezeigt. Wie ist es zu erklären, dass die Polizei in einem solchen Fall offenbar regelrecht schlammt oder ist das zu hart ausgedrückt?
Nee, geschlammt haben sie allemal und man kann sich jetzt 2 Fragen stellen. Entweder sind sie vollkommen überfordert, dann muss man sich überlegen, wie können wir Strafverfolger in die Lage versetzen, diese Arbeit richtig zu machen. Oder aber sie sind Teil eines organisierten Rings, auch das wäre ja möglich. Dann muss man wirklich aufräumen in diesen Reihen. Ich ahne, dass es so eine Mischung ist, vielleicht aus beiden. Die Tatsache, und das ist wirklich wichtig, Lüchte zeigt, dass organisierter Missbrauch an Kindern mitten unter uns quasi vor unseren Augen stattfindet und alle gucken weg, weil sie sich diese Dimension nicht vorstellen wollen. Wir müssen uns aber klar machen, dass auch der organisierte Missbrauch alltäglich ist in Deutschland. Und wir müssen lernen, die Strafverfolger genauso wie die Jugendämter und psychosozialen Versorger bei jeder Vermutung in alle Richtungen zu denken und auch uns die Frage zu stellen, ob da mehr Täter und Täterinnen beteiligt gewesen sein könnten, ob Aufnahmen entstanden sind, die verbreitet wurden. Und wir weigern uns immer noch viel zu sehr, diese Realität anzuerkennen. Und Lüchte beweist, dass wir aufhören müssen und dass wir die Augen aufmachen müssen und dass wir vor allen Dingen verdammt nochmal unseren Job wirklich gut machen müssen.
Müssen Kinder und Jugendliche gestärkt werden, mehr gestärkt werden? Und wenn ja, wie?
Wir müssen Kinder und Jugendliche selbstverständlich stärken. Das sollten wir sowieso und immer tun. Wir dürfen aber bitte nicht das Missverstehen als eine Verantwortung, die Kinder und Jugendliche dann nämlich bekommen, sich uns so mitzuteilen, dass wir kleinen Idiotinnen und Idioten das bitte auch sofort verstehen. Das heißt, wir müssen Kinder und Jugendliche stärken, aber vor allen Dingen, Herr Heckmann, müssen wir Erwachsene uns stärken, uns diesem Thema zu widmen, die Augen und die Ohren aufzumachen und wenn sich ein Kind uns mitteilt oder wir vermuten, dass ein Kind versucht, sich uns mitzuteilen, dann müssen wir wissen, wo wir Hilfe bekommen, wo wir uns sortieren können. Wir müssen das Hilfetelefon Missbrauch des Beauftragten der Bundesregierung anrufen, wo wir kostenlos und anonym Hilfe bekommen. Wir müssen uns bewegen und wir müssen diese Kinder dann darin unterstützen, uns doch noch ein bisschen besser zu erklären, worum es eigentlich geht.
Julia von Weiler war das von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger. Frau von Weiler, ich danke Ihnen für das Gespräch am späten Abend.
Danke Ihnen auch.
Zu unserem nächsten Thema. Der britische Premierminister Boris Johnson, er startet seine Amtszeit mit gleich 2 schweren Schlappen. Zum einen riss eine Mehrheit der Parlamentarier die Tagesordnung an sich, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das ein No-Deal-Brexit ausschließen soll. Dann stimmte das Parlament auch gegen die Neuwahlen, die Johnson daraufhin gefordert hatte. Erst will man das Anti-No-Deal-Gesetz unter Dach und Fach bringen, das zunächst auch durch das Oberhaus muss. Doch das verzichtete auf die befürchtete Blockade. Kommenden Montag könnte das Unterhaus also erneut über die Frage Neuwahlen abstimmen. Die Fraktion der Konservativen wird derweil immer kleiner. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Die Fraktionsführung hat 21 Abgeordnete rausgeworfen, ein Ex-Staatssekretär ist zu den Liberaldemokraten übergelaufen und heute ist auch noch der Bruder des Premierministers desertiert. Joe Johnson gab nicht nur den Posten des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium auf, er legte auch sein Abgeordnetenmandat nieder. Es sei ihm eine Ehre gewesen, drei verschiedenen Kabinetten gedient zu haben, aber jetzt sei es Zeit, etwas anderes zu tun, sagte Joe Johnson im Vorübergehen. Auf Twitter wurde er deutlicher. Er sei in den vergangenen Wochen zwischen Familienloyalität und nationalem Interesse hin und her gerissen gewesen, schrieb der kleinere Bruder in dem kurzen Tweet. Will sagen, der große Bruder mache eine Politik, die nicht im nationalen Interesse liege. Der Premierminister reagierte darauf mit den Worten, Joe und er stimmten in der Europapolitik nicht überein. Das sei eben ein Thema, das Familien spalte.
Joe doesn't agree with me about the European Union because it's an issue that obviously divides families and divides everybody. But I think what Joe would agree is that we need to get on and sort this thing out.
Joe sei aber sicher auch der Meinung, dass das Thema endlich geklärt werden müsse, fügte Bruder Boris hinzu. Auf dem Weg dorthin erleidet der Premierminister aber eine Niederlage nach der anderen. Das Unterhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das einen No-Deal-Brexit als politische Option ausschließen will. Regierungstreue Lords wollten daraufhin das Gesetz im Oberhaus in die Leere laufen lassen, aber sie gaben das Filibustern schon nach wenigen Stunden auf und sagten zu, das Gesetz bis morgen Nachmittag zu verabschieden. Lord Newby, Vertreter der EU-freundlichen Liberaldemokraten im Oberhaus, erklärte anschließend, die andere Seite habe wohl eingesehen, dass das endlose Beraten und Verzögern in diesem Fall wohl noch blöder ausgesehen hätte als normalerweise.
I think there was a realization by those on the other side that this was more than usually stupid and that they were looking stupid and that we needed to find a way forward.
Man müsse jetzt vorankommen, so Lord Newby. Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit wird nun wohl doch in Kraft treten, bevor das Parlament in der kommenden Woche in die von Boris Johnson verordnete Zwangspause geht. Die Handlungsfreiheit zurückerlangen will Johnson aber durch vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober. In der vergangenen Nacht war er damit im Unterhaus gescheitert, will es aber am Montag noch einmal versuchen. Doch die Opposition hat weiter den Verdacht, dass sie hier in eine Falle tappen könnte. Sind die Neuwahlen nämlich erst einmal beschlossen, könnte der Premierminister unbeeinflusst von der Opposition den Wahltermin noch einmal verschieben. Zum Beispiel auf ein Datum nach dem Austritt, nach dem 31. Oktober. Dann wäre das Land raus aus der EU, bevor die Bürger zur Wahlurne gerufen würden. Schattenschatzkanzler John McDonnell von der Labour Party gibt deshalb noch kein grünes Licht für Neuwahlen. Das Problem ist, wir haben einfach kein Vertrauen, dass Boris Johnson sich an irgendeine Abmachung oder irgendein Abkommen hält. Deshalb müssen wir jetzt mit den anderen Oppositionsparteien darüber beraten, ob wir kurz- oder längerfristig eine Neuwahl haben wollen. Wir legen das Parteiinteresse zur Seite. Hier geht es um den Schutz unseres Landes und das nationale Interesse.
All about the protection of the country and the national interest.
Aus London war das Jens-Peter Marquardt. Monatelang hat die umstrittene italienische Regierung, die von rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung getragen wurde, in halb Europa für Entsetzen und Kopfschütteln gesorgt. Vor allem Innenminister Salvini von der Lega fiel durch eine extreme Migrationspolitik auf, nach dem Motto, nicht ein Migrant mehr. Doch das ist jetzt erstmal Geschichte. Salvini hat die Regierung in der Hoffnung auf Neuwahlen platzen lassen. Doch die Sozialdemokraten von der PD und Cinque Stelle, eigentlich Spinnefeind miteinander, einigten sich auf eine Zusammenarbeit. Heute wurde das neue Kabinett unter dem alten und neuen Ministerpräsidenten Conte vereidigt. Mehr dazu von Tilman Kleinjung.
Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte ist der große Gewinner dieser Regierungskrise. In der alten Koalition hatte er bestenfalls die Rolle eines Moderators. Doch böse Zungen behaupten, er sei eine Marionette von Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio gewesen. Doch als Salvini das Regierungsbündnis aufkündigte und Neuwahlen erzwingen wollte, gewann der 55-jährige Juraprofessor an Statur, legendär seine Abrechnung mit dem Rechtspopulisten Salvini im Parlament.
Caro Ministro dell'Interno, caro Matteo.
Lieber Innenminister, lieber Matteo, indem du diese Regierungskrise entfacht hast, hast du gegenüber dem Land eine große Verantwortung auf dich geladen. Du hast die Krise herbeigeführt und die volle Macht verlangt. Und du hast sogar zum Aufruhr auf den Plätzen aufgerufen. Dies, erlaube es mir, macht mir Sorgen. An der Seite von Matteo Salvini war Luigi Di Maio Vizepremier in der alten Regierung. Auf diesen Titel muss der Fünf-Sterne-Politiker künftig verzichten. Der Ministerpräsident braucht keinen Vize mehr. Der 33-jährige Di Maio hat es dennoch geschafft, einen Posten im neuen Kabinett zu bekommen, auch wenn einige seiner Parteifreunde ihm lieber ein Sabbatical verordnet hätten. Er wird der jüngste Außenminister, den Italien je hatte. Seine Berufung wird in italienischen Medien kritisch kommentiert. Er habe keine internationale Erfahrung, spreche nicht Englisch, habe Sympathien für autoritäre Politiker wie Putin oder Maduro. Die Repubblica kommentiert: der falsche Mann auf dem falschen Posten. Es ist das jüngste Kabinett in der italienischen Geschichte, Durchschnittsalter 47 Jahre. Die mit 66 Jahren älteste Ministerin ist Luciana Lamorgese, die keiner der Koalitionsparteien angehört. Die Spitzenbeamtin erbt das Innenministerium von Matteo Salvini. Italienische Zeitungen betonen heute, sie sei im Gegensatz zu ihrem Vorgänger nicht in den sozialen Medien aktiv. Sie gibt selten Interviews. Als sie 2017 zur Präfektin von Mailand ernannt wurde, sagte sie: Das Problem Immigration, das Problem Kriminalität. Ich möchte mich für die Sicherheit der Bürger einsetzen. Die Bürger müssen das Gefühl haben, ausgehen zu können, die Stadt genießen zu können. Und wir gemeinsam mit der Polizei müssen das möglich machen. Als Präfektin, also als Vertreterin des Innenministeriums, musste Lamorgese die Bürgermeister der rechtspopulistischen Lega davon überzeugen, dass auch ihre Kommunen Flüchtlinge aufnehmen. Ihr Argument: man darf den Fremden nicht abweisen, denn er kann eine Bereicherung für eine Region sein. Das klingt anders als bei Lega-Chef Matteo Salvini. Das schwierigste Amt im neuen Kabinett dürfte der neue Wirtschafts- und Finanzminister haben. Auf Roberto Gualtieri richten sich die Blicke der internationalen Märkte, nachdem sich die Vorgängerregierung immer wieder mit Brüssel in der Haushaltspolitik angelegt hatte. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone leidet unter einer chronischen Wachstumsschwäche, und diese will der PD-Politiker bekämpfen. Das Ziel einer Regierung sollte es sein, ein Pluszeichen zu erreichen, Wachstum ankurbeln, die Entwicklung, den Arbeitsmarkt, und das nachhaltig. Und natürlich müssen vor allem Arbeitsplätze geschaffen werden. Seit 2009 ist Gualtieri Abgeordneter im EU-Parlament. Er leitete seit 2014 den Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das ist vielleicht seine wichtigste Qualifikation. Er weiß, wie die Europäische Union tickt.
Aus Rom war das der Bericht von Tilman Kleinjung. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.32 Uhr. Wir kommen damit zu unseren Kurzberichten. Der türkische Präsident Erdogan hat damit gedroht, die Grenzen für syrische Flüchtlinge Richtung Europa zu öffnen. Katrin Kleinbram.
Die Türkei könne die Last ohne weitere Hilfe nicht mehr schultern, so Erdogan in einer Rede in Ankara. Seinen Angaben zufolge hat die Türkei bisher ein Vielfaches dessen ausgegeben, was die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens gezahlt hat. Damit will Erdogan mehr Druck aufbauen, um eine Sicherheitszone im Nordosten Syriens einzurichten. Die Türkei hat bisher 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Annähernd ein Drittel davon soll nach Erdogans Vorstellungen in dieser Zone angesiedelt werden. Man könne dort Häuser bauen, sagte er in Ankara, aber nur mit logistischer Unterstützung. Ohne die Zone sei die Türkei gezwungen, die Türen zur EU zu öffnen. Über die Sicherheitszone im kurdisch geprägten Nordosten Syriens gibt es eine grundsätzliche Vereinbarung mit den USA, die in diesem Gebiet den Kampf gegen IS-Terroristen unterstützen. Allerdings ist man sich uneinig darüber, wie lang und wie breit das Gebiet sein soll. Erdogan mahnt die USA in dieser Sache immer wieder zur Eile und droht, in den syrischen Kurdengebieten einzumarschieren und die Zone alleine umzusetzen.
Nach wochenlanger Ablehnung ist die SPD offenbar zu einer zumindest teilweisen Verlängerung des Anti-IS-Mandats der Bundeswehr bereit. Sabine Müller.
Fraktionschef Rolf Mützenich sagte in Berlin, zeitlich sei es nicht mehr zu schaffen, die Tornado-Jets und das Tankflugzeug wie vorgesehen bis zum 31. Oktober abzuziehen. Die Bundeswehr stellt von Jordanien aus taktische Luftaufklärung über Syrien und dem Irak bereit. Mützenich machte der früheren CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Vorwürfe, sie habe mit den internationalen Partnern nur halbherzig über den Abzug verhandelt.
Ich muss hier auch offen sagen, dass ich nicht nur enttäuscht bin, sondern auch verärgert, dass dieser Beschluss, den der Deutsche Bundestag auf Wunsch der Bundesregierung gemacht hat, offensichtlich nicht so ernst genommen worden ist von der Bundesregierung, wie ich das erwartet habe.
Nach Mützenichs Angaben hat die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer der SPD versichert, nun in kurzer Zeit zu schaffen, was ihre Vorgängerin versäumt habe. Das Anschlussmandat soll nach dem Willen der SPD in Dauer und Umfang geringer sein als das bisherige, also vermutlich nur um einige Monate verlängert werden. Zurzeit laufen dazu zwischen Union und SPD Verhandlungen. Der SPD-Fraktionschef liest keinen Zweifel daran, dass er allein diese Verhandlungen als schwieriges Zugeständnis sieht.
Das ist mir nicht leicht gefallen, weil es eben, glaube ich, die Versäumnisse auf der Seite der Exekutive sind. Aber ich muss eben auch mit den Dingen umgehen und muss ja auch den Betrieb am Laufen halten.
Mützenich hatte bisher darauf bestanden, die in Jordanien stationierten Bundeswehrjets auf jeden Fall zum 31. Oktober nach Deutschland zurückzuholen.
Die konservative ÖVP sieht sich im Wahlkampf in Österreich als Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs. Andrea Beer.
Experten einer Cybersecurity-Firma hätten in den vergangenen Tagen die IT der ÖVP analysiert, hieß es. Die Hacker seien in der Lage gewesen, Daten zu entwenden, zu manipulieren, zu verfälschen und hinzuzufügen. Auftraggeber aus dem politischen Umfeld oder dem Ausland könnten nicht ausgeschlossen werden. Ex-Kanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz erklärte dazu, die Informationen seien keine Inszenierung oder Wahlkampfstrategie. Ein Sprecher der österreichischen Übergangsregierung nannte die Hackerberichte der ÖVP besorgniserregend. Österreichische Medien hingegen werten sie als Ablenkungsmanöver. Hintergrund: Die ÖVP steht wegen Parteispenden und Parteifinanzen in der Kritik. Interne ÖVP-Dokumente zum Thema wurden vom Standard und der Wochenzeitung Falter veröffentlicht. Die ÖVP hat gedroht, den Falter zu verklagen. Eine Journalistin des Wiener Wochenblatts wurde nun aus einem Pressegespräch zu dem von der ÖVP angegebenen Hackerangriff ausgeschlossen. Der österreichische Presseclub Concordia übte Kritik und nannte dies demokratiepolitisch höchst bedenklich.
Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Mosambik das vor einem Monat unterzeichnete Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Rebellen gewürdigt. Jana Gent.
Frieden und Versöhnung standen im Mittelpunkt der Papstreden. Schon im Präsidentenpalast war Papst Franziskus mit dem mosambikanischen Präsidenten Filipe Nyusi zusammengetroffen. Gut gelaunt, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, sagte Papst Franziskus anschließend vor geladenen Gästen: Nein zur Gewalt, die zerstört, ja zum Frieden und zur Versöhnung. Genau vor einem Monat hatten die Regierungspartei Frelimo und die Rebellen der Renamo, die inzwischen die wichtigste Oppositionspartei ist, einen Friedensvertrag unterzeichnet. Diesen würdigte Franziskus als Meilenstein, den wir in der Hoffnung begrüßten, dass er entscheidend ist. Bei einem interreligiösen Jugendtreffen sprach er den jungen Mosambikanern Mut zu, dabei an sich zu glauben und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Jugend könne eine neue Seite der Geschichte schreiben. Auch hier betonte er, Frieden, Versöhnung und Hoffnung möge endgültig unter allen Mosambikanern walten. Während des Bürgerkriegs nach der Unabhängigkeit von Mosambik waren mehr als 1 Million Menschen getötet worden. Die katholische Kirche spielte eine große Rolle bei der Beendigung des Konflikts. Mitte Oktober wird in Mosambik gewählt. Die Botschaft des Papstes soll auch bei der morgigen Abschlussmesse im Stadion von Maputo sein, dass eine friedliche Zukunft der Weg für Mosambik ist.
Bei 2 Autobombenanschlägen der radikal-islamischen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul und in der östlichen Provinz Loga sind Behördenangaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter 2 NATO-Soldaten. Bert Muschborowska.
Ein Selbstmordattentäter hatte sich in einem mit Sprengstoff beladenen Minibus an einem Checkpoint der Sicherheitskräfte in der Nähe der US-Botschaft in die Luft gesprengt. Der Anschlag ereignete sich an der Green Zone, einem besonders gesicherten Stadtteil von Kabul, wo viele Botschaften und ausländische Organisationen ihren Sitz haben. Es war der 19. größere Angriff in Kabul in diesem Jahr und bereits der 2. in dieser Woche. Dabei sollte in diesen Tagen eine Einigung zwischen den USA und den Taliban bekannt gegeben werden, die auch einen Abzug oder Teilabzug der US-Truppen aus Afghanistan vorsieht. Die afghanische Regierung hat jedoch ernsthafte Bedenken. Der US-Sonderbeauftragte Salmai Khalilzad hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die USA seien bereit, 5 Militärbasen in Afghanistan aufzugeben und rund 5000 US-Soldaten abzuziehen. Es fehle nur noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, hieß es. Die Taliban begründeten ihre jüngsten Angriffe in Kabul und in den nördlichen Provinzen Afghanistans mit den andauernden Kampfeinsätzen und Luftangriffen der afghanischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten.
Die Deutsche Telekom hat in 5 deutschen Städten ihr 5G-Netz gestartet. Jörg Sauerwein.
Eine Datengeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde und mehr soll das 5G-Netz möglich machen. Dafür hat die Telekom jetzt die ersten knapp 130 Antennen in Köln, Bonn, Berlin, München und Darmstadt im Betrieb. Bis Ende des kommenden Jahres will der Konzern nach eigenen Angaben mindestens in den 20 größten deutschen Städten mit 5G funken. Gleichzeitig soll aber auch LTE, das bisher schnellste Netz, ausgebaut werden, um bestehende Funklöcher zu schließen. Das ist auch eine der Auflagen bei der jüngsten Versteigerung der 5G-Lizenzen gewesen. Danach müssen die vier Anbieter unter anderem bis Ende 2022 für mindestens 98% der Haushalte je Bundesland mobiles Internet anbieten, und zwar mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde. Schon vor der Telekom hatte Konkurrent Vodafone bereits im Juli sein 5G-Netz gestartet. Wer von der neuen, besonders hohen Geschwindigkeit bei der Datenübertragung profitieren will, braucht auch ein modernes Handy. Bisher sind nur wenige Geräte in der Lage, 5G zu nutzen.
Zur Börse: der US-Leitindex gewann 1,4% auf 26.728 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte fast 2% auf 8.116 Punkte vor. Und jetzt Dieter Reeg von der Börse in Frankfurt am Main.
Für deutsche Autohersteller läuft es in den USA momentan gut. Das zeigen die Verkaufszahlen für den August. Volkswagen konnte seinen Absatz um gut 10% steigern, Mercedes verkaufte sogar gut 20% mehr Autos, BMW erzielte immerhin noch ein Plus von über 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei profitieren die Hersteller unter anderem von der anhaltend starken Nachfrage nach SUV-Fahrzeugen. Sollte sich der positive Trend fortsetzen, könnte VW in diesem Jahr zum ersten Mal wieder mehr Autos in den USA verkaufen als 2014. Das war das Jahr vor der Dieselkrise. Die Aktien der drei deutschen Autohersteller verzeichneten ein deutliches Plus. Gewinner im DAX waren mit einem Plus von gut 6% die Papiere von ThyssenKrupp. Und das, obwohl die Aktie den DAX verlassen muss und dann im MDAX gehandelt wird. Das hatte die Deutsche Börse gestern Abend bekannt gegeben. Finanzexperten führen das Kursplus von ThyssenKrupp unter anderem darauf zurück, dass das Unternehmen den Totalverkauf der lukrativen Aufzugssparte erwägt. Starke Gewinne von knapp 6% konnte auch die Aktie von Infineon verzeichnen. Hier sehen Analysten den Grund unter anderem darin, dass der Chiphersteller stark vom verstärkten Trend hin zu Elektroautos profitiert. Insgesamt gewann der DAX gut 0,8% und ging bei 12.127 Punkten aus dem Handel. Analysten führen die gute Stimmung an der Börse auf die positiven Signale beim Brexit und beim Handelsstreit zwischen den USA und China zurück.
Wie wird das Klimaschutzgesetz aussehen, auf das sich Union und SPD am 20. September verständigen werden? Dass beide Seiten liefern müssen, ist spätestens nach den herben Verlusten bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg klar. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat davon bereits den Fortbestand der Koalition abhängig gemacht. Heute verständigte sich die Union auf eine gemeinsame Linie. Mehr dazu von Stefan Dietjen.
Gut zwei Wochen vor der Entscheidung der Regierung über den Weg zum Erreichen ihrer Klimaziele legt die Union ihre Verhandlungslinie fest. Es geht darum, ein eigenes Profil in der Klimapolitik zu entwickeln und gleichzeitig Kompromisslinien mit der SPD vorzuzeichnen. Denn längst ist das Thema zum Testfall für die Regierungsfähigkeit der Koalition geworden. Ein Scheitern können sich gerade nach den letzten Landtagswahlen und mitten im Selbstfindungsprozess der SPD weder Sozialdemokraten noch die Unionsparteien leisten. CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus markiert deshalb zunächst Gemeinsamkeiten.
Wir wollen eine Bepreisungslösung haben. Erste Botschaft, ganz wichtig.
Der CO2-Verbrauch soll teurer werden. Ja, sagt Brinkhaus, aber
jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über Bepreisung. Nochmal, wir setzen da auch auf Anreize, wir setzen auf Förderprogramme, wir setzen auf Technologie und Innovation.
Mit erneuerbaren Energien, Verbesserung der Infrastruktur für die Elektromobilität, Förderung der energetischen Gebäudesanierung will die Union positive Anreize für den Wandel von Wirtschaft und Verbraucherverhalten schaffen. Die nach wie vor offene und heikle Frage aber ist, auf welche Instrumente die Koalition sich verständigt, um auch über höhere Energiepreise Druck zu erzeugen. Umweltministerin Svenja Schulze hatte sich in ihrem Gesetzentwurf auf eine CO2-Steuer festgelegt. Die Union bekräftigt ihre Skepsis.
Wir halten diesen Zertifikatehandel, also ein Handels-, ein Marktmodell, langfristig für effizienter,
erklärt Ralf Brinkhaus am Ende einer zweitägigen Fraktionsklausur in Potsdam. Ein Zertifikatehandel würde bedeuten, dass der Staat idealerweise im Rahmen einer europäischen Regelung zulässige Emissionsmengen bestimmt und entsprechende CO2-Ausstoßrechte vergibt, die dann auf einem freien Markt gehandelt werden können. Bereits jetzt werden auf europäischer Ebene CO2-Zertifikate für Industrie- und Energieerzeugung ausgegeben. Nach Vorstellung der Union würde das Modell auf Emissionen durch Treibstoffe und Heizungen ausgeweitet. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, sagt programmatisch:
Es ist eine marktwirtschaftliche Lösung, die auch dazu führt, dass die Kräfte des Marktes mitwirken können und dafür sorgen, dass wir langfristig CO2-Einsparungen bewirken.
Am Ende würden auch hierdurch die Verbraucher belastet. Das von der SPD befürwortete Steuermodell indes würde die Verbraucher schneller und unmittelbarer treffen. Bis zuletzt wurde spekuliert, die Auseinandersetzung könne zu einer Bruchstelle für die Koalition werden. Die Union vermeidet aber nun eine ausdrückliche Festlegung gegen die CO2-Steuer.
Da sind wir aber momentan also in vielen Gesprächen und da muss man dann einfach mal schauen, was sich da ergibt.
Signalisiert Fraktionschef Brinkhaus Kompromissbereitschaft der Union. Zahlreiche Detailvorschläge jenseits der Diskussion über die Bepreisung von CO2-Emissionen wurden in den letzten Tagen von allen Seiten lanciert. Die CSU brachte gezielte Maßnahmen gegen extrem billige Flugtickets ins Gespräch. Eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrkarten wurde angeregt. Aus der SPD kommen Vorschläge, verbilligte Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. In der Summe der Vorschläge dürfte sich die politische Masse ansammeln, aus der dann Kompromisse geformt werden könnten. In der kommenden Woche wollen die Koalitionsspitzen zusammenkommen. Am 20. September soll eine Einigung im Kabinett in Gesetzesform gegossen werden.
Wer in Russland an Demonstrationen teilnimmt, die nicht genehmigt sind, muss mit harten Strafen rechnen. Ein Aktivist wurde heute zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er als Wiederholungstäter gilt. Sabine Stöhr schildert den Fall.
Konstantin Kurtow ist ein durchtrainierter junger Mann, der Energie ausstrahlt. Der Programmierer will was am System in Russland ändern. Vor Gericht musste er, weil er mehrmals gegen das Demonstrationsrecht verstoßen hat, so die Anklage. Er war dieses Jahr auf Demonstrationen, die nicht genehmigt waren, zuletzt am 10. August. Dabei wurde er festgenommen. Durch all das sah der Staatsanwalt bestätigt, dass der 34-jährige Konstantin nicht dazugelernt hat, nicht begreift, wie er die Werte der Verfassung missachtet. Und dass er durch sein geringschätziges Verhalten seine Verachtung gegenüber der russischen Gesellschaft und des Staates ausdrückt. Das Urteil: 4 Jahre Haft. Über 2 Tage wurden intensiv Zeugen befragt und Beweismaterial geprüft. Der unabhängige Sender Dosht sendete die Aussage eines Augenzeugen. Er befand sich in dieser Menge, die zum Denkmal ging, und skandierte Protestparolen, sagte der Mann. Videos, die der Sender ebenfalls veröffentlichte, bestätigen das nicht. Konstantin Kurtow ist der 5. Demonstrant, der zu einer mehrjährigen Haftstrafe in der äußersten Provinz verurteilt wurde. Die Urteile für die anderen überwiegend jungen Männer fielen die Tage zuvor. 3 Jahre Haft für den einen, weil er den Helm eines Polizisten berührt hat, wie ein Video zeigt. 3,5 Jahre für einen anderen, weil er eine Mülltonne in Richtung der Spezialeinheit OMON geworfen hat. Nach den ersten Urteilsverkündungen sprach die Anwältin eines der jungen Männer von extrem harten Strafen.
Normalerweise gibt es für diese Art von Vergehen maximal eine Bewährungsstrafe. Aber eine Haftstrafe in einem Strafvollzugsgefängnis für eine Person, die nicht vorbestraft ist, das ist hart. Sie macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum das gemacht wird.
Und die Mutter eines der Verurteilten erklärte, sie habe schon erwartet, dass der Prozess ihres Sohnes zu einem Schauprozess gemacht werde, und nannte die Urteile eine öffentliche Demütigung.
Man hat sie nicht festgenommen, weil sie etwas verbrochen haben, sondern einfach, um sie zu bestrafen. Und dass mein Sohn 3 und nicht 5 Jahre bekommen hat, das ist ein Wunder. Ich hatte mich schon auf 5 Jahre eingestellt.
Zum Prozesstag haben sich laut russischer unabhängiger Medien Dutzende Unterstützer in und vor dem Gericht versammelt, ohne Erfolg, obwohl auch seine Verteidigung auf seine Unschuld bestand. In der russischen Verfassung steht, dass Demonstrationen gar nicht genehmigt werden müssen. Allerdings fordert ein neueres Gesetz die Genehmigung seit ein paar Jahren ein. Die Anwältinnen und Anwälte der in Moskau verurteilten Männer werden wohl in Berufung gehen. Wirklich aussichtsreich scheint ihnen eine Klage aber nur vor dem Europäischen Gerichtshof zu sein.
Der Korruption ein Ende setzen, und zwar mit Hilfe eines speziellen Gerichts, das war eines der zentralen Wahlversprechen des neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky. Aber die Einrichtung dieses Antikorruptionsgerichts hatte bereits sein Vorgänger Poroschenko angeschoben. Auch er wollte der Korruption im Land an den Kragen gehen, ist aber in den Augen vieler Ukrainer gescheitert. Zudem gab es massive Probleme bei der Besetzung der Richterposten. Heute hat das Gericht endlich seine Arbeit aufgenommen. Marta Wilczynski.
Sie stehen heute vor einer großen Aufgabe, erklärte der ukrainische Präsident Zelensky am Vormittag in Kiew. Denn es gehe hier nicht darum, den Bürgern das gestohlene Geld zurückzugeben oder die korrupte Elite ihres Landes zu bestrafen. Es geht vor allem darum, den Bürgern das Gefühl zurückzugeben und den Glauben daran, dass es in der Ukraine Gerechtigkeit gibt. Denn dieses Gefühl ist bei den meisten Ukrainern quasi nicht vorhanden. Eine Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie ergab noch vor der Präsidentschaftswahl, dass nur jeder Zehnte Richtern und Gerichten auch nur halbwegs vertraue. Nach der Maidan-Revolution im Jahr 2014 blieb eine umfassende Justizreform aus. Soll heißen, die Korruption blieb auch hier ein Problem. Mit dem neuen Antikorruptionsgericht soll nun aber alles anders werden. Und mit viel Stolz in der Stimme erklärte die Leiterin des Gerichts, Alena Tenasevich, heute, am 5. September 2019, nehmen wir unsere Tätigkeit auf. Unsere Mission ist es, Recht zu sprechen bei Strafverfahren, Korruptionsfällen und damit verbundenen Verbrechen. Sobald der Schaden 500.000 Hryvnia übersteigt, also knapp 18.000 Euro, und die Tat einer bestimmten Person zugeordnet werden kann, sei es ein Fall für das Antikorruptionsgericht, so Tanasevich. Doch genau hier liege auch ein Problem, das noch dringend gelöst werden müsste, erklärte Präsident Zelensky in seiner Eröffnungsrede und wandte sich dabei an die Richter. Früher hat jemand, wir wollen seinen Namen nicht nennen, sich große Mühe gegeben, ihre Arbeit zu blockieren. Oder anders, sie mit tausenden kleinerer Fälle zu überfordern. Zum Beispiel, wenn ein Dorfvorsteher ein paar Hryvnia falsch verbucht hat. Damit würden aber die wirklich wichtigen Fälle der Top-Korruption außer Acht gelassen oder auf die lange Bank geschoben werden. Aber wir arbeiten bereits daran. Seitenhiebe und Vorwürfe gegen seinen Amtsvorgänger, Ex-Präsident Poroschenko, kommen von Zelensky regelmäßig. Der Tenor, obwohl die Gründung des Antikorruptionsgerichts bereits 2016 beschlossen wurde, musste erst er kommen, damit es endlich seine Arbeit aufnehmen kann. Wir haben während des Wahlkampfes gesagt, dass wir die Korruption besiegen wollen. Nicht gegen die Korruption kämpfen, sondern sie bekämpfen. Und es ist sehr symbolträchtig, dass sich das hohe Antikorruptionsgericht auf dem Prospekt Perimoche befindet, dem Prospekt des Sieges. Ich wünsche Ihnen und uns allen, den Ukrainern, den Sieg.
Der Bericht von Marta Wilczynski. Zum letzten Thema. Die Vereinten Nationen schicken 8 Tonnen Lebensmittel auf die vom Hurricane Dorian zerstörten Bahamas. Antje Passenheim berichtet.
Die UN-Organisation habe rund 8 Tonnen fertiger Gerichte gekauft und bringe sie auf die verwüstete Inselgruppe, erklärte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Das Essen soll dort an Zehntausende Bedürftige verteilt werden. Auf den Hauptinseln errichtet das Welternährungsprogramm 2 logistische Zentren für Hilfskräfte. Dafür werden Bauteile für Büros und Generatoren von einem Verteilzentrum aus Panama eingeflogen. Die Einsatzkräfte sollen Satellitentelefone bekommen, um sich besser zu verständigen. Die Vereinten Nationen haben für die nächsten 3 Monate ein Notprogramm von rund 5,5 Millionen $ aufgelegt, um die geschätzt 39.000 notleidenden Menschen zu versorgen. Zuvor hatte Guterres an mögliche Spender appelliert, den hart betroffenen Menschen auf den Inseln Abaco und Grand Bahama zu helfen. Nach dem Hurricane Dorian werden auf den Bahamas noch immer viele Menschen vermisst. Einige warteten weiterhin auf Rettung. Mindestens 20 Menschen starben in dem verheerenden Sturm, der dort fast 3 Tage lang gewütet hat.
Informationen waren das von Antje Passenheim. Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen mit meinem Kollegen Tobias Zien.
Die Urteile im Kindesmissbrauchsfall von Lüchte stehen im Mittelpunkt der Kommentare. Die Richtersprüche fallen so hart aus, wie es die Gesetze in Deutschland eben ermöglichen, notiert die Hannoversche Allgemeine. Die Täter werden in ihrem Leben nicht mehr auf freien Fuß kommen. Die Justiz also hat funktioniert im Missbrauchsfall von Lüchte. Das sollte selbstverständlich sein in einem Rechtsstaat. Die Süddeutsche Zeitung merkt an, mit den Urteilen gegen die Hauptangeklagten ist der in Lüchte geschehene massenhafte sexuelle Missbrauch von Kindern strafrechtlich gesehen erledigt. Vorerst. Geklärt werden muss, inwieweit womöglicher behördlicher Gleichmut dazu beigetragen hat, dass das unerhörte Treiben auf einem Campingplatz nicht früher gestoppt wurde. Hinweise lagen vor, Akten waren angelegt, Namen auf dem Radar. Konsequenzen gab es nie. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz führt aus: Das Urteil ist eine Warnung an alle Täter, aber es ist auch eine Mahnung für alle Ermittler, ebenso für die Politik, weil die Behörden, die Missbrauch verhindern und ahnden sollen, nicht so auf ihre Aufgabe vorbereitet sind, wie sie es sein müssten. Und es ist eine Mahnung für die gesamte Gesellschaft. Die meisten Missbrauchsfälle gibt es im Familien- oder Bekanntenkreis. Und die meisten Täter kommen deshalb davon, weil andere wegsehen. Vor dem Hintergrund der andauernden Proteste in Hongkong reist Bundeskanzlerin Merkel nach China. Der Erwartungsdruck auf die Kanzlerin ist enorm hoch, erläutern die westfälischen Nachrichten aus Münster. Bezüglich Hongkongs pocht der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff auf eine klare Botschaft Merkels. Auch einer der Anführer der Proteste bittet um Hilfe im Kampf gegen die Unterdrückung der Freiheit. Die deutsche Wirtschaft schaut ebenso gebannt auf Merkels Visite. Denn China ist seit 3 Jahren Deutschlands größter Handelspartner. So gerät die Reise der Bundeskanzlerin zur politischen Gratwanderung. In den Nürnberger Nachrichten ist zu lesen: Stellen wir den Menschen mit seiner Würde und in all seinen Facetten in den Mittelpunkt, oder sehen wir in ihm nur den Kunden, die Datenquelle, das Überwachungsobjekt? Das sagte Angela Merkel in ihrer vielbeachteten Rede in Harvard Ende Mai. Genau diese Sätze sollte sie auch in China sagen, gerade mit Blick auf Hongkong. Und viele werden genau beobachten, ob Merkel auch in Peking den Mut zur Deutlichkeit aufbringt. Der Berliner Tagesspiegel kommentiert: Merkel muss klar machen, wo die Grenzen sind. Statt der Demut, die einige westliche Geschäftspartner China gegenüber angenommen haben, zählt es jetzt mehr denn je, klare Position zu beziehen.
Tobias Zien war das mit den Kommentaren von morgen. Schönen Dank dafür schon mal. Nach den Nachrichten folgt hier Fazit in der Radionacht heute mit Wladimir Balzer. Am Mikrofon war an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.